So at night, they pack the cables together and burn them and then retrieve the copper.
Nachts bündeln sie die Kabel und verbrennen sie, um dann die Kupferdrähte herauszuholen. Beim Verbrennungsprozess wird ein Cocktail von Chemikalien freigesetzt, einschließlich persistenter organischer Schadstoffe. Menschen in der Nachbarschaft atmen diese sehr schädlichen Gase ein.
Smartphones, Laptops, Elektroautos, sie sind aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken. Und sie werden oft als Schlüssel für Klimaschutz, Digitalisierung und für moderne Wirtschaft angesehen. Doch all diese Geräte, die haben eines gemeinsam. Sie brauchen Rohstoffe. Viele davon sind schwer zugänglich. Viele stammen aus Ländern des globalen Südens, wo Regeln oft nur schwach durchgesetzt werden. Und viele landen irgendwann als Elektroschrott wieder dort. Die Europäische Union setzt deshalb große Hoffnungen auf die sogenannte Kreislaufwirtschaft. Sie soll Ressourcen sparen, Abhängigkeiten reduzieren und die Industrie widerstandsfähiger machen. Noch in diesem Jahr will die EU einen neuen Circular Economy Act vorlegen, ein zentrales Gesetz für diese Transformation. Aber so überzeugend das alles klingt, eine Kreislaufwirtschaft ist für sich genommen nicht automatisch gerecht. Denn während die EU über Kreislaufwirtschaft debattiert, passiert sie längst. In Lagos, in Accra, in Delhi. Nur unter Bedingungen, die wir hier nie akzeptieren würden. Was bedeutet Kreislaufwirtschaft also global gedacht? Was müsste passieren, damit sie nicht nur Europas Industrie stärkt, sondern auch den Menschen nutzt, die heute schon einen großen Teil dieser Arbeit leisten? Darum geht es in dieser Folge von Böll Podcast. Ich bin Emily Thumi, herzlich willkommen.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Zu diesem Thema spricht mit mir jetzt mein Kollege Vincent Lindig vom Audiokollektiv. Hallo Vincent.
Hallo Emily.
Vincent, bevor wir in die Details gehen, wenn wir über Kreislaufwirtschaft sprechen, was meinen wir eigentlich dann damit?
Da steckt tatsächlich ziemlich viel dahinter. Ich habe mit Luisa Denter gesprochen. Sie ist Referentin für Rohstoffpolitik und zirkuläres Wirtschaften bei German Watch. Das ist eine Umwelt- und Entwicklungsorganisation, die sich besonders mit globaler Gerechtigkeit beschäftigt.
Kreislaufwirtschaft ist eigentlich ein sehr, sehr umfassendes Konzept, wo es viele unterschiedliche sogenannte zirkuläre Strategien gibt. Also wir fangen eigentlich idealerweise, fängt die Kreislaufwirtschaft schon damit an, dass wir für die Produktion unserer Güter, aber auch für die Befriedigung unserer Bedürfnisse möglichst wenig Ressourcen erst einsetzen und dann die Produkte eben so designen, dass sie möglichst lange leben, uns möglichst lange nützen, dass sie möglichst gut reparierbar sind, dass sie vielleicht upgradet werden können, dass sie am Ende, wenn gar nichts anderes mehr geht, recycelt werden können und dann eben auch tatsächlich lange genutzt werden und vielleicht auch, wenn eine Reparatur eines Produktes nicht mehr möglich ist, idealerweise die funktionierenden Komponenten aus dem Produkt noch weiterverwendet werden. Und erst wenn das alles nicht mehr möglich ist, dann erst so viel wie möglich aus dem Produkt zu recyceln, also Materialien wieder zu gewinnen und den Rest dann zu verbrennen und dadurch Energie zurückzugewinnen. Aber das sollte eigentlich so die allerletzte Möglichkeit sein in der Kreislaufwirtschaft.
Also das Gegenteil von dem, was wir heute oft erleben, dass Produkte schnell kaputt gehen, schwer zu reparieren sind und dann einfach auch im Müll landen.
Genau. Und Luisa sagt, dass Kreislaufwirtschaft viele positive Effekte hat und zwar nicht nur für die Umwelt.
Also Kreislaufwirtschaft hat sehr, sehr viele Vorteile. Das ist einmal der Schutz von Ressourcen und planetaren Grenzen. Das ist vielleicht abstrakt. Das ist aber auch für VerbraucherInnen hat das viele Vorteile. Also jeder kennt das Problem, man hat ein Produkt und es geht super schnell kaputt. Ich möchte es reparieren, aber es ist super teuer, es zu reparieren oder es geht überhaupt nicht. Und das ist ja auch nicht im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Aber auch große wirtschaftspolitische Interessen sind damit verbunden. Also es schaffen, besser mit unseren Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, umzugehen. Dann reduzieren wir eben auch Abhängigkeiten von Rohstoffimporten aus autoritären Ländern.
Das klingt nach ziemlich vielen starken Argumenten, aber warum ist das Thema gerade jetzt so dringlich für die EU?
Weil die EU ein massives Rohstoffproblem hat. Sie braucht immer mehr kritische Rohstoffe für Elektroautos, für Windräder, für Smartphones, aber diese Rohstoffe sind eben knapp und müssen fast alle importiert werden.
Also innerhalb der EU sind gerade Rohstoffe, die die EU als kritisch oder strategisch einschätzt, sehr, sehr wichtig für die europäische Wirtschaft sind, für die Energiewende, für die Digitalisierung etc. Da sind die Vorkommen innerhalb der EU sehr begrenzt. Das heißt, um die Bedarfe zu bedecken, importieren wir sehr viele Rohstoffe. Aber die Rohstoffe sind halt sehr, sehr umkämpft und es ist sehr absehbar, dass sie auf dem Weltmarkt nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen werden. Also wenn man sich Prognosen zum Beispiel für Lithium anschaut, da steigt die Nachfrage bis 2030, übersteigt wahrscheinlich schon das Angebot.
Und dann kommt noch was dazu. Der Abbau dieser Rohstoffe ist oft mit massiven Problemen verbunden.
Im Bergbau passieren einfach wahnsinnig viele Menschenrechtsverletzungen. Die Umweltzerstörung ist massiv. Und wenn wir durch Kreislaufwirtschaft das wirklich schaffen, unseren Ressourcenkonsum zu reduzieren, dann reduzieren wir eben auch diese Risiken, weil wir weniger Bergbau brauchen.
Weniger Bergbau, weniger Umweltzerstörung, weniger Menschenrechtsverletzungen und nebenbei wird Europa auch noch unabhängiger. Klingt eigentlich ziemlich ideal.
Genau. Und deshalb wird Kreislaufwirtschaft jetzt zur Chefsache in Brüssel.
Was macht die EU denn ganz konkret in dem Bereich?
Laut Luisa ist in den letzten Jahren tatsächlich einiges passiert. Die Ökodesign-Verordnung zum Beispiel, die gibt es eigentlich schon seit mehr als einer Dekade, aber erst in den letzten Jahren hat sie sich dahin entwickelt, dass sie Ressourceneinsparungen im Blick hat. Vorher ging es nur um Energieeffizienz. 2024 wurde sie dann nochmal grundlegend erweitert. Eine Verordnung,
wo die EU eben jetzt Schritt für mehr Produktgruppen festlegen möchte, was es bedeutet, oder welchen Designkriterien ein Produkt entsprechen muss, damit es reparierbar ist, damit es recycelbar ist etc. Und das ist eine sehr wichtige Grundvoraussetzung für die Kreislaufwirtschaft. Parallel dazu kann man eben aber auch, was eine sehr, sehr starke Entwicklung in den so seit 2024 ungefähr ist, dass die EU sehr stark darauf fokussiert, Kreislaufwirtschaft eben zu nutzen, um für sich selber Rohstoffe zu sichern. Zum Beispiel hat sich 2024 den Critical Raw Materials Act verabschiedet, wo sie eben festlegt als Ziel, dass sie bis 2030 25% des Bedarfs an strategischen Rohstoffen aus EU-Recyclinganlagen decken möchte.
25% aus Recycling, das klingt doch erstmal ziemlich gut, oder?
Ja, auf den ersten Blick. Aber Luisa sieht zwei Probleme. Erstens ist unklar, ob die EU dieses Ziel überhaupt erreichen kann. Und zweitens, selbst wenn, würde Recycling allein nicht reichen.
Aktuell fokussiert die EU sehr viel auf Recycling. Das greift aber leider zu kurz, denn das wird uns weder die Rohstoffe sichern, also weder dieses wirtschaftliche Argument ausreichend bedienen, noch die Ressourcen im Sinne der Umwelt ausreichend schonen. Das liegt einmal daran, dass man beim Recycling eigentlich nie oder in den seltensten Fällen alle Materialien aus einem Produkt wiedergewinnen kann, sondern immer nur einzelne. Und die Qualität nimmt dann auch sehr, sehr oft ab von diesen Materialien und irgendwann kann man sie gar nicht mehr nutzen.
Also selbst bei Metallen, die sich eigentlich gut recyceln lassen, gibt es Grenzen.
Ja, Metalle werden oft vermischt, es entstehen Legierungen und man kann meist nur einzelne Metalle wieder herausbekommen. Die Qualität nimmt dabei auch stetig ab und dann kommt da noch ein anderes Problem dazu.
Und man muss sich auch vor Augen führen, das sehen wir jetzt zum Beispiel beim Thema Lithium, die technischen Anforderungen, die gesellschaftlichen Anforderungen ändern sich sehr, welche Metalle wir in welchen Massen brauchen. Also wir brauchen jetzt plötzlich sehr viel Lithium, das war vor ein, zwei Jahrzehnten noch gar nicht so. Und deswegen haben wir auch keine nicht ausreichend Rezyklate für Lithium vorrätig. Das zeigt auch so ein bisschen, warum Recycling alleine uns nicht alleine hilft, um die Ressourcen wirklich effektiv zu schonen und die Resilienz zu steigern.
Wenn Recycling allein nicht reicht, was brauchen wir dann?
Luisa sagt dazu, wir müssen viel früher ansetzen.
Wo wir sehr viel mehr hinschauen müssen, ist, wie wir von Anfang an weniger Ressourcen brauchen. Das klingt immer erstmal abstrakt. Das kann zum Beispiel bedeuten, im Bereich der Mobilität, dass wir auch versuchen müssen, weniger Lithium beispielsweise zu verwenden, um uns fortzubewegen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass wir eher kleinere Autos nutzen, weil wir dann weniger Lithium in den Batterien brauchen, dass wir den öffentlichen Nahverkehr ausbauen etc. Und dann müssen wir eben das Ökodesign ausbauen, dass Produkte halt tatsächlich langlebig sind, leicht reparierbar werden. Und dann auch eben die Bedingungen schaffen, damit Produkte wirklich lange genutzt und repariert werden können. Reparaturen sind beispielsweise jetzt noch viel zu teuer. Das muss viel günstiger und niederschwelliger werden. Und hier brauchen wir eben viel mehr Anreize, viel mehr Förderprogramme, aber auch nochmal eine Anpassung der Regulatorik.
Also weniger Verbrauch, langlebigere Produkte, leichtere Reparatur und erst dann Recycling. Kreislaufwirtschaft ist ja also ein riesiges Puzzle.
Absolut. Und deshalb plant die EU jetzt auch den ganz großen Wurf, den Circular Economy Act. Das soll ein Gesetz werden, das die Regeln für den Binnenmarkt vereinheitlicht und den Handel mit Recycling-Rohstoffen in Europa einfacher macht.
Da ist noch unklar, was alles kommen wird in diesem Act, aber da ist nochmal die Hoffnung, dass da nochmal nachgelegt wird.
Und was erhofft sie sich konkret?
Dass die EU nicht nur den Handel regelt, sondern auch an die Wurzel des Problems geht.
Was wir erwarten würden, ist einmal, dass sich die EU ein Ziel setzt, wie oder inwiefern sie den Bedarf an Rohstoffen innerhalb der EU reduzieren möchte. Also wie man dahin kommen kann, dass man weniger Rohstoffe braucht, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Dann würden wir eigentlich auch erwarten, dass eben auch Strategien der Wiederverwendung besser ermöglicht und auch gefördert werden.
Das klingt erstmal sinnvoll, aber auch sehr europäisch gedacht. Was ist eigentlich mit dem Rest der Welt?
Ziemlich gute Frage, weil viele unserer alten Geräte, die landen ja gar nicht in europäischen Recyclinganlagen, sondern werden exportiert.
Exportiert, aber wohin?
Oft in Länder des globalen Südens, Nigeria zum Beispiel. Und genau da wird es dann auch kompliziert und politisch heikel. Um das besser zu verstehen, habe ich mit Professor Norom Innocent gesprochen. Er ist Umweltchemiker in Nigeria und erforscht seit über 20 Jahren, was mit unserem Elektroschrott dort passiert. Er hat mir die Lage so beschrieben.
Die Situation ist so, dass wir eine große junge Bevölkerung im Land haben und sie haben diesen Drang, immer auf neuere elektronische Geräte umzusteigen. Um diese Erwartung zu erfüllen, gibt es auch einen Zustrom von gebrauchten Elektronikgeräten aus entwickelten Ländern. Das führt zur Erzeugung von Abfallmaterialien aus der Elektronik. Wir haben auch den Zustrom von Materialien, die minderwertig sind und nicht so lange halten, wie sie sollten. Die Abfallerzeugung im Land ist also erheblich.
Also viele gebrauchte Geräte, auch aus Europa, die dann in Nigeria noch eine Weile genutzt werden, bis sie zu Abfall werden.
Genau. Und dann kommt nämlich der interessante Teil. Was passiert mit diesem Elektroschrott? In Nigeria gibt es zwar offizielle Recyclingfirmen, aber die meisten Geräte landen woanders.
The waste management sector can be broadly classified into two. Those working in the formal sector.
Der Abfallverwaltungssektor kann grob in zwei Bereiche eingeteilt werden. Die im formellen Sektor und die im informellen Sektor. Im formellen Sektor gibt es registrierte Unternehmen, die den Richtlinien der Regierung folgen. Dann haben wir Einzelpersonen, die auf eigene Faust arbeiten. Sie gehen zu Mülldeponien, sie gehen von Tür zu Tür, sammeln Abfallmaterial von Menschen, bringen es zu ihren Sammelstellen, wo sie in Gruppen zusammenarbeiten und zerlegen die Materialien. Sie entnehmen die wertvollen Teile und entsorgen den Kunststoff. Manchmal verbrennen sie ihn.
Moment, sie verbrennen den Plastikmüll? Das klingt jetzt nicht besonders umweltfreundlich.
Ist es natürlich auch nicht. Professor Innocent hat mir erklärt, dass das vor allem nachts passiert, eben weil es tagsüber verboten ist.
So most of the cities have regulation that plastics should not be burned.
Die meisten Städte haben Vorschriften, dass Plastik nicht verbrannt werden darf. Also versuchen sie, so gut wie möglich, das tagsüber nicht zu tun. Nachts jedoch zünden sie den Kunststoff an. Die Kabel aus der Elektronik haben zum Beispiel Kupferdrähte. Und es fällt ihnen schwer, die Kabel zu öffnen, um an das Kupfer zu kommen. Also verbrennen sie lieber. Nachts packen sie die Kabel zusammen und verbrennen sie. Und dann entnehmen sie die Kupferdrähte.
So at night they pack the cables together and burn them and retrieve the copper wires.
Puh, das ist wirklich gefährlich, sowohl für die Menschen als auch für die Umwelt.
Absolut. Und die Folgen sind dramatisch.
During the burning process, a cocktail of chemicals are released.
Während des Verbrennungsprozesses wird ein Cocktail von Chemikalien freigesetzt, einschließlich persistenter organischer Schadstoffe, weil die meisten dieser elektronischen Teile Flammschutzmittel enthalten. Diese Chemikalien werden in die Umwelt abgegeben. Menschen in der Nachbarschaft atmen diese sehr schädlichen Gase ein. Und die Asche, die nach dem Verbrennungsprozess übrig bleibt, verschmutzt auch den Boden. Wenn es regnet, wäscht der Regen die Schadstoffe in den Boden und verschmutzt das Grundwasser. Der Schaden ist also erheblich.
So, the harm is much.
Ja, das ist wirklich dramatisch. Wie groß ist dieser informelle Sektor eigentlich?
Sehr groß. Also Professor Innocent, der schätzt, dass es in Nigeria Hunderttausende, wenn nicht mehr Menschen sind, die in genau diesem Sektor arbeiten.
Wow. Und was ist mit dem formellen Sektor, also den offiziellen Recyclingfirmen?
Da gibt es ein Problem. Die finden es nämlich schwierig, sich in diesem Wettbewerb zu behaupten.
Well, the formal sector, we have a few operators in the sector.
Wir haben ein paar Akteure im formellen Sektor. Die Herausforderung ist jedoch, dass sie oft nicht genügend Materialien zum Verarbeiten haben, weil die meisten Materialien zu den informellen Akteuren gehen. Der Grund dafür ist, dass die formellen Betriebe nicht bereit sind, für den Abfall zu bezahlen. Die informellen Akteure sind bereit und willens zu zahlen. Und die informellen Akteure besuchen die Menschen zu Hause und gehen auch zu Mülldeponien, sodass sie mehr Zugang zu den Materialien haben als die formellen Betriebe.
So they tend to have more access to the materials compared to the formal operators.
Das ist ja echt ein Teufelskreis. Die informellen Arbeiter zahlen für den Schrott, arbeiten aber unter gefährlichen Bedingungen und die offiziellen Firmen, die würden es besser machen, bekommen aber das Material nicht.
Absolut. Und hier zeigt sich eben die Paradoxie der Kreislaufwirtschaft. Auf der einen Seite ist es gut, dass Materialien wiederverwendet werden und auf der anderen Seite passiert das oft auf eine Art und Weise, die eben Umwelt und Gesundheit massiv schadet.
Was wir gerade gehört haben aus Nigeria, das wirft ja die Frage auf, wie kann Kreislaufwirtschaft global gerecht gestaltet werden?
Luisa hat dazu eine sehr differenzierte Sicht.
Grundsätzlich hat Kreislaufwirtschaft erstmal das Potenzial, sich positiv auf Fragen der globalen Gerechtigkeit oder auch auf Länder des globalen Südens auszuwirken. Das ist aber leider kein Selbstläufer. Aber theoretisch, wenn man sich vorstellt, dass wir es wirklich schaffen, weniger Primärrohstoffe zu benötigen, dann hätten wir zum Beispiel auch weniger negative Umweltauswirkungen und Menschenrechtsverletzungen im Bergbau. Wir würden dadurch auch die Ursache von problematischen illegalen Abfallexporten bekämpfen.
Aber, und das ist wichtig, die Kreislaufwirtschaft wird auch als Jobmotor gesehen. Und genau hier wird es dann schon wieder kompliziert.
Der Kreislaufwirtschaft wird auch ein sehr großes Arbeitsmarktpotenzial zugeschrieben, weil die Kreislaufwirtschaft einfach, ne, kann man sich vorstellen, zum Beispiel, wenn man ein Produkt repariert, das ist nicht so automatisiert möglich wie die Neuherstellung von einem Handy. Und dadurch können eben auch viele Arbeitsplätze entstehen. Genau, und das könnte natürlich eben auch in Ländern des globalen Südens vorteilhaft sein. Aber das ist halt kein Selbstläufer.
Und was meint sie damit?
Das Problem ist, viele Menschen im globalen Süden arbeiten jetzt schon in der Reparatur und im Recycling von Elektrogeräten, aber wie gesagt, unter oft prekären Bedingungen.
Und das wird jetzt oft als Argument genutzt, dass es dann auch nicht schlimm ist, wenn diese Arbeitsplätze sich nach Europa verlagern, wenn mehr Recycling hierzulande stattfindet. Und das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, aber diese Leute machen das ja nicht zum Spaß, dass sie sich diesen Gefahren aussetzen. Das heißt, man muss halt schauen, welche Leute werden in globalen Wertschöpfungsketten, für welche Leute verändert sich etwas, indem wir halt auf Kreislaufwirtschaft umstellen und wie können wir dafür sorgen, dass es sich nicht zum Schlechteren, sondern zum Besseren für sie verändert.
Also geht es darum, diese informellen Arbeiter nicht einfach zu verdrängen, sondern ihre Situation zu verbessern.
Genau, und Professor Innocent hat mir das auch bestätigt. Als ich ihn gefragt habe, wie man die Situation verbessern kann, hat er gesagt, es geht nicht darum, den informellen Sektor abzuschaffen, sondern ihn zu formalisieren und sicherer zu machen.
If we have a way of formalizing the informal sector,
wenn wir einen Weg finden könnten, den informellen Sektor zu formalisieren, sodass die wertvollen Teile entnommen werden, aber auch die gefährlichen Komponenten. Die Kathodenstrahlenröhren, die Blei enthalten, die Kunststoffe, die persistente organische Schadstoffe enthalten, mit umweltverträglichen Methoden behandelt werden, dann wäre es eine Win-Win-Situation.
Das klingt logisch, aber warum passiert das nicht?
Professor Innocent sagt, das liegt vor allem an fehlender Durchsetzung von bestehenden Regeln.
We have the regulation, we have the policy in place.
Wir haben die Regulierung, wir haben die Politik. Die Herausforderung ist die Durchsetzung. Die schwache Durchsetzung ist der Hauptgrund, warum wir diese Probleme haben. Die zuständigen Behörden sind nicht ausreichend finanziert. Es ist schwierig für sie, durch die Städte zu gehen und täglich zu überwachen, was passiert. Das ist eine große Herausforderung.
Also fehlt es an Geld und Kapazitäten, um die Regeln durchzusetzen.
Ja, und hier kommt dann eben die EU ins Spiel. Ich habe Professor Innocent gefragt, was denn die EU tun könnte, um die Situation zu verbessern. Und er hat da eine sehr konkrete Idee.
The original owners paid for their recycling when they get to their end of.
In der EU zahlen die ursprünglichen Besitzer für das Recycling, wenn Geräte ihr Lebensende erreichen. Das nennt man erweiterte Herstellerverantwortung. Wenn diese Geräte nun nach Nigeria exportiert werden und dort ihr Lebensende erreichen, was passiert mit den Mitteln? Die Mittel sollten auch die Geräte begleiten. Wir sollten berechnen können, wenn zum Beispiel zwei 40-Fuß-Container mit gebrauchten Geräten monatlich aus Europa in Nigeria ankommen, sollten wir auch die Summe berechnen können, die für das ordnungsgemäße Recycling in Europa verwendet worden wäre. Dieses Geld sollte an die Produzentenverantwortungsorganisation in Nigeria geschickt werden, um Infrastruktur für die ordnungsgemäße Sammlung und Verwaltung dieser Geräte bereitzustellen, wenn sie zu Abfall werden, und auch für Aufklärungsarbeit.
And also for awareness creation.
Das ist ja eine faszinierende Idee, dass sozusagen die Recyclinggebühren, die in Europa gezahlt wurden, den Geräten nach Nigeria folgen sollten.
Genau. Und das wäre auch gar nicht so schwer umzusetzen, sagt er. Man bräuchte nur ein kleines Team, das in europäischen und nigerianischen Häfen die Container überwacht. Und dann könnte man schnell ermitteln, wie viel Material exportiert wird.
Und Luisa, teilt sie die Idee?
Ja, sie sagt, die erweiterte Herstellerverantwortung könnte genau so reformiert werden, dass Mittel auch für andere Länder zur Verfügung gestellt werden.
De facto ist es einfach im Moment so, dass weiterhin viele Produkte exportiert werden und dann auch sozusagen ein Teil dieses Geldes, was dadurch entsteht, stellen wir eben diesen Ländern zur Verfügung, um sozialverträglicher und umweltverträglicher damit umzugehen. Genau, das wären zum Beispiel Ideen.
Professor Innocent hat auch noch einen anderen Punkt genannt. Es gibt nämlich auch große Forschungslücken.
For instance, we know that these materials are exported, but we don't know where.
Wir wissen, dass diese Materialien exportiert werden, aber wir wissen nicht, wohin. Wir müssen identifizieren, wer verantwortlich ist. Wer kauft diese Materialien? Ist es ein registriertes Unternehmen? Zahlt es Steuern? Wir müssen auch mehr Aufklärungsarbeit mit den informellen Akteuren leisten.
With the informal operators.
Also braucht es bessere Daten und mehr Transparenz in den globalen Lieferketten.
Genau. Und Professor Innocent erwähnt noch was anderes: Design for Recycling. Also, dass Geräte von Anfang an so gebaut werden, dass sie leichter zu reparieren und zu recyceln sind.
If the devices are made to be modular,
wenn Geräte modular aufgebaut sind, wird es einfacher sein, nicht funktionierende Teile auszutauschen. Und wenn die Hersteller mehr Informationen über die Geräte bereitstellen, wird es den Technikern in Entwicklungsländern ermöglicht, diese Geräte zu reparieren. Wenn die Teile auch leicht verfügbar sind, dann wird es einfacher sein, Elektronik zu reparieren und wiederzuverwenden. Wenn wir bei der Designphase beginnen, wird es für uns einfacher sein, diese Geräte zu verwalten, wenn sie zu Abfall werden.
Das passt ja perfekt zu dem, was Luisa über Ökodesign gesagt hat.
Ja. Aber sie hat auch eine Warnung.
Das ist natürlich auch erstmal positiv, wenn das so designt ist, dass es besser repariert werden kann und die Materialien besser rausgezogen werden können. Aber die ArbeiterInnen, die das im Moment tun, die müssen natürlich auch erstmal wissen, dass es vielleicht dann irgendwie leichtere Möglichkeiten gibt, an diese Metalle ranzukommen, die nicht so gesundheitsschädlich sind. Sie brauchen trotzdem die Werkzeuge. Sie brauchen trotzdem das Wissen über dieses Ökodesign und all sowas muss eben begleitet werden, damit die positiven Effekte sich auch andernorts zeigen können.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was schiefläuft und was besser werden muss. Zurück zur EU. Der Circular Economy Act soll ja dieses Jahr kommen. Was sollte laut Luisa da drin stehen, damit er wirklich zu einer global gerechten Kreislaufwirtschaft beiträgt?
Luisa sagt, dass das Wichtigste ist, dass die EU nicht nur an sich selbst denkt.
Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass die Situation in den unterschiedlichen Ländern, wo zum Beispiel Elektroschrott hin exportiert wird, sehr unterschiedlich ist und dass man nicht einseitig aus der EU einen Ansatz etablieren kann und das dann funktioniert. Die EU hat zum Beispiel angedeutet, dass sie sich Kreislaufwirtschaftspartnerschaften vorstellen könnte, auch mit Ländern des globalen Südens. Genau, im Moment hört sich sehr so an, dass sie es hauptsächlich zur eigenen Rohstoffsicherung nutzen möchten. Aber da wäre es eben sehr, sehr wichtig, auch auf die Bedarfe der Leute dann eben in diesen Partnerländern einzugehen. Also beispielsweise auch auf die Situation von informellen ArbeiterInnen, aber auch auf die existierenden Unternehmen der Kreislaufwirtschaft in diesen Ländern und auch auf die Bedarfe der lokalen Märkte, also nicht nur auf die Bedarfe des europäischen Marktes.
Also Partnerschaften ja, aber echte Partnerschaften, bei denen beide Seiten profitieren.
Genau.
Aber all das umzusetzen ist komplex. Es bedeutet nicht nur Produktdesign und Regulierung neu zu denken, sondern auch die Konsequenzen jenseits Europas mitzudenken. Und es erfordert mutige politische Führung und Initiative. Etwas, das alles andere als selbstverständlich ist.
Ja, und deshalb habe ich Luisa gefragt, ob sie optimistisch über die Zukunft der Kreislaufwirtschaft in Europa ist.
Schwierige Frage. Also bisschen kritisch. Die Antwort ist, glaube ich, ein Jein. Auf der einen Seite bin ich optimistisch, weil, glaube ich, mittlerweile viele verstanden haben, wie wichtig Kreislaufwirtschaft aus so vielen Gründen ist, also Umweltschutz, Resilienz etc. Auf der anderen Seite sieht man trotzdem noch nicht die nötige Zugkraft, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, dass sich wirklich etwas ändert in der Art, wie wir Produkte produzieren und nutzen. Genau, und der Fokus ist im Moment so stark einfach nur ausschließlich auf der Sicherung von Rohstoffen und also wirklich nur Materialien. Und die umfassenderen Ansätze der Kreislaufwirtschaft werden eben wenig gesehen. Und auch die industrielle Produktion stellt sich dann noch nicht um. Genau.
Vorsichtiger Optimismus also. Man spürt, dass das Bewusstsein da ist. Aber ob die Politik und die Wirtschaft wirklich mutig genug sind, große Veränderungen anzustoßen, das bleibt abzuwarten.
Ja, das stimmt. Was mir bei diesen Recherchen klar geworden ist, wir reden über Kreislaufwirtschaft oft so, als wäre das etwas Neues, das wir in Europa aufbauen müssen. Aber in Wahrheit passiert es längst, nur eben unter ganz anderen Bedingungen. In Nigeria zerlegen hunderttausende Menschen unseren Elektroschrott. Die holen Kupfer aus Kabeln, die sie nachts verbrennen. Sie arbeiten ohne Schutz, ohne formelle Verträge, aber sie sind Teil unserer Kreislaufwirtschaft, schon heute. Und gleichzeitig sind die Recyclingkapazitäten hier in Europa wirtschaftlich bedroht. Luisa hat mir gesagt, viele Betriebe sterben gerade, weil sie nicht konkurrenzfähig sind.
Also stehen wir im Prinzip vor einer Weichenstellung.
Ja. Und dieser Circular Economy Act, der könnte zeigen, geht es der EU jetzt nur um die eigene Rohstoffsicherung? Oder schafft sie es, die Menschen mitzudenken, die heute schon Teil dieser Kreisläufe sind, auch eben wenn sie tausende Kilometer entfernt sind?
Eine Frage, die bleibt. Danke, Vincent, dass du heute mit dabei warst.
Sehr gerne.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Autor dieser Folge war Kevin Kaners. Nächste Woche geht es hier im Böll-Podcast weiter mit einer Folge zur Lage in Syrien, ein Jahr nach dem Sturz des Assad-Regimes. Mein Name ist Emily Thumi. Bis zum nächsten Mal bei Böll-Podcast.
Böll-Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.